Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pulsetoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pulsetoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 19. März 2023, gleich dem 28. Eswan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unserer Hörerpostsendung »Wir und unsere Hörer«. Anschließend folgt ein Beitrag unter dem Titel »Moderne Sklaverei in der Welt«. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Todesurteil für zwei der Täter des Terroranschlags im Heiligen Schrein von Shah Cheragh. Außenamtssprecher: Einigung zwischen Teheran und Riad trägt zur Sicherheit in der Region bei. Und Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Türkei erörtern internationale Themen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Todesurteil für zwei der Täter des Terroranschlags im Heiligen Schrein von Shah Cheragh. Die erste Abteilung des Islamischen Revolutionsgerichts von Shiraz hat Todesurteil für zwei der Täter des Terroranschlags im Heiligen Schrein von Shah Cheragh verhängt. Der Hauptverdächtige des Terroranschlags im Heiligen Schrein von Shah Cheragh, der unter mehreren Spitznamen bekannt war, darunter Abu Aisha, Hamid Badakhshan und Zupan, wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Bei dem Terrorakt im Heiligen Schrein von Shah Cheragh in Shiraz, der Hauptstadt der südiranischen Provinz Fars, kamen 15 Menschen, darunter 2 Kinder, ums Leben und 27 weitere wurden auch verletzt. Hojatul Islam Qasem Mousavi, der Vorsitzende der Justizbehörde der Provinz Fars, verkündete das Todesurteil gegen die Hauptangeklagten und sagte: Die beiden Angeklagten wurden für folgende Anklagepunkte für schuldig befunden: Beihilfe zur Korruption, Rebellion und Aktion gegen die Sicherheit des Landes. Laut Mousavi waren die beiden Hauptangeklagten in dem Fall direkt an der Bewaffnung, Vorbereitung, Unterstützung und Führung des Haupttäters des Terroranschlags beteiligt. Einer dieser Angeklagten heißt Mohammad James Rashidi, der in seinen Geständnissen eingestanden hat, dem Haupttäter Waffen zur Ausführung des Attentats übergeben, ihn beim Eintritt in den Heiligen Schrein von Shah Cheragh begleitet, in der Nacht vor dem Angriff gemeinsam dem Haupttäter die Umgebung des Tatorts vollständig auskundschaftet, ihm Unterkunft gegeben und ihm schließlich Befehlen des IS-Anführers mitgeteilt zu haben. Über die Rolle des zweiten, zum Todesurteil verurteilten Täters sagte der Vorsitzende der Justizbehörde der Provinz Fars: Dieser, dessen Name Sayyid Naim Hashim Ghatali ist, hat vor Gericht eingestanden, den Haupttäter des Attentats nach seiner Einreise in den Iran in Empfang genommen, ihm und andere IS-Mitglieder in Teheran sichere Unterkunft und Vorräte zur Verfügung gestellt und dem Haupttäter Reisetickets nach Shiraz besorgt zu haben. Außenamtssprecher: Einigung zwischen Teheran und Riad trägt zur Sicherheit in der Region bei. Angaben des Sprechers des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran zufolge könne die jüngste Einigung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien die treibende Kraft für die Verwirklichung einer stabilen Region zum Nutzen der gesamten Region sein. Nasser Kanani, der Sprecher des Außenministeriums, schrieb gestern in einer Notiz zum Abkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien: Die Ankündigung der Normalisierung der Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Königreich Saudi-Arabien kann als eine der wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres im Bereich der Nachbarschaft gewertet werden. Dem Abkommen zwischen Teheran und Riad über die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, die in China und mit chinesischer Vermittlung unterzeichnet worden sei und eine wichtige Rolle bei der Konvergenz und Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit spielen werde, seien intensive Bemühungen des Irak und des Sultanats Oman vorausgegangen, erklärte Kanani. Im Schatten des Regionalismus, der auf gemeinsamen Interessen basiert, können wir hoffen, dass die Zukunft Westasiens und der Region am Persischen Golf mit ihrer sehr wichtigen geopolitischen Position, ihren reichen Energieressourcen, ihrem natürlichen Reichtum und ihren reichlichen finanziellen Ressourcen vom Wohlstand für die Menschen in der Region begleitet wird, erklärte er. Gute Nachbarschaft, Konzentration auf Gemeinsamkeiten, Beseitigung von Missverständnissen und Stärkung dialogorientierter und kooperationsorientierter Mechanismen, kollektive Sicherheit und Vorgehen gegen Faktoren, die die Sicherheit und Stabilität der Region stören, gehören zu den Prinzipien und Grundlagen, die die Islamische Republik Iran über mehrere Jahrzehnte in ihren Beziehungen zu den Ländern der Region unterstrichen hat, sagte der iranische Außenamtssprecher. Bei den Gesprächen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien in Peking einigten sich beide Länder am 10. März darauf, die diplomatischen Beziehungen nach 7 Jahren wieder aufzunehmen. Gemäß der Vereinbarung werden sich die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens binnen maximal 2 Monaten treffen, um den Weg für die Eröffnung von Botschaften, den Austausch von Botschaftern und die Umsetzung weiterer Vereinbarungen zu ebnen. Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Türkei erörtern internationale Themen. Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Türkei haben in einem Telefongespräch über die wichtigsten Themen von gemeinsamem Interesse sowie die neuesten internationalen Entwicklungen gesprochen. In diesem Telefonat am Freitag bezeichnete Hossein Amir Abdullahian das positive Zusammenwirken von Nachbarn und Ländern in der Region als Grundlage für den Ausbau von Frieden und Stabilität in der Region und als mehr Synergien auf internationaler Ebene. Der türkische Außenminister brachte auch seine Zufriedenheit mit der Vereinbarung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zum Ausdruck und sagte, dies wird zur Stärkung der Positionen der islamischen Welt und zu Synergien zwischen den islamischen Ländern führen, um zur Lösung regionaler Probleme beizutragen. Die Außenminister des Iran und der Türkei tauschten außerdem Meinungen über die Festigung der bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Themen, die für Teheran und Ankara vom Interesse sind. Ägypten wird die Beziehungen zu Ankara wieder aufnehmen. Laut dem ägyptischen Außenminister gebe es viele und starke Gründe in den Beziehungen zwischen seinem Land und der Türkei, und Kairo arbeite hart daran, die Beziehungen zu Ankara zu normalisieren und diplomatische Beziehungen wieder aufzunehmen. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu besuchte am Samstag Kairo und traf sich dort mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sami Şükrü. Nach diesem Treffen sagte Şükrü bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Çavuşoğlu: Wir werden daran arbeiten, die Beziehungen zur Türkei zu normalisieren und eine neue Phase gemeinsamer Beziehungen mit diesem Land einzuleiten. Er habe wichtige und transparente Gespräche mit seinem türkischen Amtskollegen geführt, erklärte der ägyptische Außenminister. Şükrü erklärte, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern habe starke Gründe und wir sind sicher, dass wir die Beziehungen zu Ankara mit Stärke wieder aufnehmen werden. Er sprach sich für die Öffnung von Kommunikationskanälen zwischen den Regierungsbehörden der beiden Länder aus. Andererseits lud der türkische Außenminister auch seinen ägyptischen Amtskollegen zu einem Besuch in Ankara ein und erklärte, dass die gegenseitigen Besuche zwischen den beiden Seiten fortgesetzt werden. Laut Çavuşoğlu werde die Türkei versuchen, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszubauen und die kulturelle Zusammenarbeit zu verstärken, Und in der nächsten Phase werde Ankara auch versuchen, Botschafter auszutauschen. Nach 11 Jahren besuchte der türkische Außenminister gestern auf Einladung seines ägyptischen Amtskollegen Sami Shukri Kairo. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten sind seit dem Sturz der Regierung von Mohamed Mursi durch einen Staatsstreich im Jahr 2013 angespannt. Und türkische Regierungsmitglieder, darunter Recep Tayyip Erdogan, haben al-Sisi wiederholt angegriffen. Aber die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sich seit letztem Jahr allmählich verringert, bis zu dem Punkt, an dem der türkische Außenminister ankündigte, dass sein Land in den kommenden Monaten seinen Botschafter in Ägypten ernennen könnte. Russland werden Vorschläge zur Beendigung des Kriegs prüfen. Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa werde Moskau ernsthafte Vorschläge des Westens und der Ukraine zur Beendigung des Krieges prüfen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums schrieb am Samstagabend in einem Telegram-Post: »Wir haben mehrfach erklärt, dass wir ernsthafte Vorschläge des Westens und der Ukraine bezüglich des Endes des Krieges und der Suche nach einer politischen und diplomatischen Lösung für die Krise akzeptieren, aber die Sprache des Ultimatums ist für uns inakzeptabel.« Sacharowa verurteilte ukrainische Verantwortungsträger, darunter Außenminister Dmytro Kulba, wegen ihrer mangelnden Bereitschaft, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Sacharowas Kommentare folgten auf Kulbas Tweet vom Donnerstag, in dem er gesagt hatte, er habe die 10-Punkte-Friedensformel des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit chinesischen Beamten besprochen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums bezeichnete Zelenskys Friedensplan nicht anders als eine Reihe von Ultimaten und unrealistischen Forderungen an Russland und erklärte, der Zweck von Zelenskys Vorschlag sei es, Russland mit Hilfe des Westens zur Kapitulation zu zwingen. Laut Sacharowa sollte ein wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen Friedensplans die Aufhebung von Sanktionen und die internationale Anerkennung der Annexion von Gebieten aus der Ukraine an Russland umfassen, die Moskau als einen annektierten Teil seines Territoriums betrachtet. Am 21. Februar 2022 erkannte der russische Präsident Wladimir Putin unter Kritik an der Gleichgültigkeit des Westens gegenüber den Sicherheitsbedenken Moskaus die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Region Donbass an. 3 Tage später, am Donnerstag, dem 24. Februar, startete Putin eine Militäroperation, die er Spezialoperationen nannte, gegen die Ukraine, und so verwandelten sich die angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Kiew in eine militärische Konfrontation. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9, Mashhad 12, Isfahan 13, Shiraz 13 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es geht weiter mit der heutigen Hörerpostsendung. Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung.
Bismillahirrahmanirrahim. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Das Gedicht von Edvard Mörike steht am Beginn unserer heutigen Hörerpostsendung. Denn in weniger als 2 Tagen beginnt der astronomische Frühling und somit das neue Jahr Nowruz bei uns hier in Iran und im farsi-sprachigen Umkreis. Dann schreiben wir das Jahr 1402 und wir hoffen, dass es ein besseres Jahr wird für die Menschen in Iran und in der Welt. Denn die bisherigen Entwicklungen hier und auf internationaler Ebene waren ja nicht gerade erfreulich. Wie immer leben wir von und mit der Hoffnung. Und gerade das Frühjahr, mit dessen Beginn sich das Leben in der Natur wieder regt, ist besonders mit der Hoffnung verbunden und ein Neubeginn. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerfreunde, ja mal Zeit und Muße und schreiben ein paar persönliche Gedanken zum Frühling und Frühjahrsbeginn für uns und unsere Hörer auf. Bezüglich der Hörerpostsendung gehen wir jetzt erst einmal in eine 2-wöchige Frühjahrspause und dann sehen wir weiter. Übrigens beginnt fast zeitgleich mit dem neuen iranischen Sonnenjahr der gesegnete Fastenmonat Ramadan, der auch eine besondere spirituelle Stimmung für die Muslime mit sich bringt. Wir gratulieren allen Muslimen zu dieser gesegneten Zeit. Heute haben wir die Hörerpostsendung, die allerdings kürzer ist als normal, unserer werten Hörerfreundin Martina Pohl und OM Bernd Seiser zu verdanken. Und wir freuen uns, dass ihre Mails Anlass für ein weiteres Treffen in diesem Forum sind. Zu ihrem Empfangsbericht vom Dienstag, 28. Februar, schrieb Frau Pohl: Liebes Team von Pars Today, letzte Woche hatte ich etwas Schwierigkeiten mit dem E-Mail-System. Ich bekam beim Senden immer eine Fehlermeldung. Ich habe dann probiert, den Empfangsbericht über euer Web-Interface zu schicken. Inzwischen habe ich unseren VPN-Dienst in Verdacht, da die Verbindung zu unserem SMTP-Server ebenfalls verschlüsselt ist. Deshalb habe ich ihn für den E-Mail-Versand deaktiviert und schicke euch den Empfangsbericht noch einmal zu. Auch in der heutigen Sendung haben mir die ausgewählten Lieder gut gefallen, besonders das erste Musikstück. Da hatten wir ja noch einmal Glück, dass sich Frau Pohl angestrengt hat, dass ihre Mails auch bei uns ankommen. Vielen Dank. Die Mail unserer Hörerfreundin geht aber noch weiter. Am Wochenende brannten in unserer Region wieder die Funkenfeuer. So viele Zünfte endet die Fastnacht erst am Funkensonntag. Ursprünglich ist es ein heidnischer Brauch. Er sollte den Winter vertreiben und den Frühling begrüßen. Schon damals stellte man in die Mitte des Scheiterhaufens eine lange Stange aus Holz, an der eine Hexenpuppe befestigt war. Man freute sich auf den Frühling, wenn diese verbrannte. Wenn die Holzstange aber umkippte, bevor die Puppe verbrannte, deutete man dies als schlechtes Omen. An diesem Tag werden auch gerne die Funkenküchlein gegessen. Ein Schmalzgebäck mit Puderzucker bestreut. Sehr interessant, liebe Frau Pohl. Wir freuen uns, dass Sie ein weiteres Mal über die Traditionen in Ihrer Region berichtet haben. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir die Hoffnung nie aufgeben sollten, hat unsere liebe Frau Pohl auch noch in ihre Mail aufgenommen. Heute in den Nachrichten konnte noch über ein kleines Wunder berichtet werden. Nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei wurde nach 23 Tagen ein Hund lebend aus den Trümmern gerettet. Ein Rettungsteam war unterwegs, um einen Standort für den Bau einer Notunterkunft zu finden. Da hörten sie ein leises Winseln. Der Hund, sehr geschwächt, konnte sogar seinem Besitzer wieder übergeben werden. Ich glaube, dass im Normalfall ein Hund höchstens ein paar Tage ohne Nahrung auskommen kann. Hier waren es ziemlich viele Tage ohne Wasser. Viele Grüße, eure Martina. Danke, sagen wir auch für die Mitteilung dieser hoffnungsvollen Nachricht, liebe Hörerfreundin. Bevor es weitergeht, singt Iraj Bastami nun ein Lied über den Duft des bevorstehenden Neujahrs, Buye Nowruz.
صبح و برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز نکویی کن که دولت بینی از بخت نکویی کن که دولت بینی از بخت مبر فرمان بدگوی و بدآموز آتش در رخت افکنده گل ما دیگر مجمر منه آتش مفروز بهاری خورم ای گل کجا در رخت افکنده گل ما دیگر مجمر منه آتش مفروز چون هرگز چشم بخت از خواب برخواست حسد گو دشمن را دیده بردوست
برآمد باد صبح و بوی نوروز برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این سال و همه سال
Mit einem Empfangsbericht war es bei unserer Hörerfreundin nicht getan. Aber das, was sie zu ihrem zweiten Empfangsbericht vom 6.3.2023 geschrieben hat, lesen wir, nachdem wir die Bitte von O.M. Bernseiser erfüllt haben, vor. Nun also zur Mail des Vorsitzenden des Hörerclubs Ottenau. Sehr geehrte deutsche Redaktion von ERIB, wie jedes Jahr melde ich mich auch heute wieder mit meiner Bitte um Unterstützung und um Hinweise in der Sendung Wir und unsere Hörer für unser jährliches Ottenauer Hörertreffen am 13. Mai 2023. Ich würde mich wieder sehr freuen, wenn ihr nachfolgende Informationen in einigen Ausgaben von Wir und unsere Hörer bekannt geben könntet. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung und Mithilfe. Herzliche Grüße, ganz besonders auch zum Internationalen Frauentag vom 8. März an alle Damen der derzeitigen und vormaligen deutschen Redaktion, sowie besonders auch an Ursula Sanguinet, Bernseiser. Hier nun einige der Informationen, die Herr Seiser geschickt hat. Am Samstag, den 13. Mai 2023, ist ab 12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit im Restaurant der Pizzeria Toscana Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 in D76571 Gaggenau Ottenau, Navi-Eingabe am Schießstand 1 Gaggenau Ottenau, das 42. überregionale DX-Treffen für Kurzwellenhörer und Freunde des Rundfunk-Fernempfangs vorgesehen. Verbunden wird dieses Treffen wieder mit dem Hörertreffen des Radio Taiwan International Hörerclubs Ottenau. Zum zweiten Mal wird auch Korches Radio aus Altenkunststadt beim Treffen vertreten sein und sich den Hörern präsentieren. Zu dieser Veranstaltung sind alle Kurzwellenhörer, die IXA und Freunde des Rundfunk-Fernempfangs sehr herzlich eingeladen, unabhängig einer Hörerclub-Mitgliedschaft. Auf dem Programm des Treffens stehen ein Rückblick auf die wichtigsten kurzwellenbezogenen Ereignisse und Hörerclub-Aktivitäten im vergangenen Jahr, Informationen und Diskussionen über Radio Taiwan International, RTI und weitere beliebte deutschsprachige Kurzwellenprogramme, eine Vorschau auf bevorstehende Hobbyveranstaltungen und das bekannte Stationsquiz. Auch eine Aussprache wegen der unberechtigten Zoll- und DHL-Forderungen für kleine Geschenke von Radiostationen aus Nicht-EU-Ländern wie von KBS World Radio, RTI, TRT, IRIB und so weiter ist vorgesehen. Auch die Mitglieder weiterer DX-Clubs wie ADDX, AGDX, RMRC, Radio Tirana Hörerclub, WWDXC, Radio Japan Club Brilon, CRI Club und KBS Monitore treffen sich in Ottenau. Aktuelle Informationen zum RTI-Hörertreffen sind bitte den Sendungen des Radio Taiwan International Hörerbriefkastens am 5. und 12. Mai zu entnehmen, da eine Corona-bedingte kurzfristige Absage nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Es ist nicht absehbar, wie sich bis 13. Mai 2023 die gesetzlichen Bestimmungen für ein Treffen ändern. Deshalb bitte bei Reservierung von Fahrkarten oder Unterkünften darauf achten, dass bei kurzfristiger Absage der Raststätte wegen den gesetzlichen Covid-19-Vorgaben in unserem Landkreis Rastatt keine Stornogebühren anfallen. Die weiteren Angaben über Anreisebedingungen sind direkt bei Herrn Seiser telefonisch 0049-7225-981213 oder per Mail zu erfragen. E-Mail bernd.seiser@t-online.de. Damit sind wir der Bitte von OM Seiser nachgekommen und wenden uns nun der zweiten Mail von Frau Pohl zu, in der sie auf ein anderes und für uns alle wichtiges Thema eingeht. Am 12. März schrieb sie: Liebes Team von Pars Today, etwa 97,2% der Wassermenge der Erde befindet sich in den Ozeanen, Seen und Flüssen. Die Weltmeere sind der größte Lebensraum unseres Planeten. Dass sich das Ökosystem Meer in einem bedrohlichen Zustand befindet, ist nichts Neues. Der Mensch ist bekanntlich der größte Umweltsünder. Umweltgesetze werden umgangen, um Geld und Zeit zu sparen. Und so ist immer noch auf vielen Schiffen die Ölverklappung gang und gäbe. Beim Betrieb der riesigen Maschinen in Containerschiffen entsteht Bilgenwasser, das sich im Rumpf des Schiffes in einem Tank versammelt. Es ist ein umweltschädliches Gemisch aus Wasser, Motor- und Schmieröl, Treibstoffen und Reinigungsmitteln. Mehrere Tonnen kann ein einziges Schiff dieser toxischen Flüssigkeit produzieren. Unzählige Fracht- und Containerschiffe befördern Waren über die Weltmeere. Ein weiteres Umweltproblem stellen das Öl und die Container dar, die bei Havarien ins Meer gelangen. Jeden dritten Tag erleidet ein Frachter Schiffbruch und endet als Wrack auf dem Meeresboden. Allein auf diese Weise laufen jährlich ungefähr 150.000 Tonnen Rohöl ins Meer. Man schätzt, dass beim Deck- und Motorputzen noch weitere 1,8 Millionen Tonnen unsichtbare Ölmengen pro Jahr ins Meer geschwemmt werden. Auf den Frachtschiffen werden die Container oft nicht ausreichend gesichert, sodass diese auch bei einem Sturm ins Wasser fallen können. Da die Versicherung den Schaden übernimmt, kümmert es niemand. Es steht auch nicht fest, was für Güter sich in den jeweiligen Containern befinden, die auf dem Meer herumtreiben. Von den Millionen Containern, die über die Meere geschifft werden, werden lediglich 2% inspiziert. Die Auflistung der Umweltschäden durch unseren Lebensstil für die Meere ist noch nicht zu Ende. So geht die Mail von Martina Pohl weiter. Die Lärmbelastung durch das Dröhnen der Schiffsmotoren stört auch die Orientierung und Kommunikation von Meeressäugern. Überschiffung, Klimawandel, Umweltverschmutzung und Plastik setzen den Meeren und den Lebewesen darin zu. Auf jeden Quadratkilometer Meeresoberfläche treiben bis zu 18.000 Plastikteile. Nach jahrelangen Verhandlungen ist es nun endlich gelungen, dass sich die internationale Staatengemeinschaft auf ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt hat. Ein längst überfälliger und wichtiger Schritt, der zumindest etwas Hoffnung aufkommen lässt. Bis 2030 sollen wenigstens 30% der Meere geschützt werden. Viele herzliche Grüße. Martina. Herzlichen Dank, Frau Pohl, auch für diese Mail und den Gedankenanstoß für uns Menschen, unsere Lebensweise zu reflektieren. Wir alle können durch eine Änderung zumindest eines Teils unseres Lebensstils dazu beitragen, dass sich die Situation ändert. In diesem Sinne wünschen wir allen Hörerfreunden einen schönen und gesunden Frühling und erinnern noch einmal daran, dass Wer Zeit und Muße hat, ein paar persönliche Gedanken über diese schöne Jahreszeit für uns und unsere Hörer aufschreiben und an uns schicken kann. Besten Dank und Chodo Hoffes, Gott schütze Sie. Es geht nun weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Moderne Sklaverei in der Welt.
Eine der bitteren Realitäten der heutigen Welt ist die Versklavung von Menschen, die als moderne Sklaverei bezeichnet wird. Obwohl die Sklaverei in ihrer traditionellen und offiziellen Form Ende des 19. Jahrhunderts abgeschafft wurde, hat sie sich jedoch in der modernen Welt auf andere Weise verbreitet und Millionen von Menschen betroffen. Musik. viele Menschen auf der ganzen Welt sind in schlechten Lebensbedingungen gefangen und sehen keinen Ausweg. Sie werden in die Sklaverei hineingeboren, zur Prostitution gezwungen oder auf andere harte und unmenschliche Weise gefangen. Diese Menschen können diesen Situationen nicht entkommen, weil sie normalerweise bedroht werden. Andererseits sind viele von ihnen Opfer von Zwangsarbeit, wo sie für geringen oder sogar kostenlosen Lohn im Bergbau oder auf Feldern arbeiten müssen. In einigen Ländern der Welt gibt es eine sehr hohe Zahl menschlicher Sklaverei. In Gesellschaften und Ländern, in denen es schwache Gesetze oder korrupte Gesetzeshüter gibt und Korruption zur Normalität geworden ist, ist es wahrscheinlicher, dass Menschen, insbesondere Menschen aus der armen Klasse, in die Falle der modernen Sklaverei tappen. Wer aus anderen Gründen nicht unter dem Schutz der Gesetze steht, kann leicht in die Falle der modernen Sklaverei tappen. Dazu sagt der Journalist Mohammad Dolati: Moderne Sklaverei ist ein Zustand, in dem eine Person gezwungen ist, Dinge im Interesse einer anderen Person oder anderer Personen für ein sehr geringes Einkommen oder sogar kostenlos und wahrscheinlich unter sehr schlechten Bedingungen zu tun. Und es gibt keine Möglichkeit, diesen Bedingungen zu entkommen. Das Tragische an der Sache ist, dass die moderne Sklaverei kein spezifisches Phänomen der Entwicklungsländer und armen Länder ist. Tatsächlich existiert dieses große Problem nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in den sogenannten entwickelten und in den westlichen Industrieländern auf breiter Ebene. Beispielsweise gibt es laut Statistik 10.000 moderne Sklaven in einem entwickelten Land wie Großbritannien. Tatsächlich findet in westlichen Ländern, die sich als Verteidiger von Menschenrechten, Freiheit und Völkerrechte hervortun, das Phänomen der modernen Sklaverei jetzt in verschiedenen Formen und in großem Umfang statt. Beispiele hierfür sind illegal eingewanderte Arbeiter, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die aus Lateinamerika eingereist sind und auf den landwirtschaftlichen Feldern verschiedener Bundesstaaten, insbesondere des Bundesstaates Kalifornien, weithin ausgebeutet werden. Ein weiterer Fall ist der Handel mit Frauen in Europa, die insbesondere aus osteuropäischen Ländern nach Westeuropa gebracht und als Sexsklavinnen in Bordellen beschäftigt werden. Dabei soll auch an den weit verbreiteten Einsatz von illegalen Einwanderern und sogar Einwanderern, deren Aufenthalt in diesen Ländern legalisiert wurde, erinnert werden. Diese werden unter anderem für Schwarzarbeit, das heißt Jobs, die schwere körperliche und geistige Verletzungen erfordern, und im Allgemeinen mit niedrigen Löhnen oder langen Arbeitszeiten verbunden sind, missbraucht. Erwähnt werden sollen auch Menschen, die zu Flüchtlingen geworden oder in ein Land eingewandert sind, weil ihr Visum und Aufenthaltsstatus unklar sind und weil sie Angst haben, in ihr Land zurückgeschickt zu werden. Sie sind anfälliger für Bedrohungen und sind moderner Sklaverei ausgesetzt. Moderne Sklaverei hat verschiedene Formen und Arten. Eine der häufigsten Formen der modernen Sklaverei ist der Menschenhandel, der sich auf die Anwendung von Gewalt, Drohungen oder Nötigung bezieht. Hier werden Menschen gezwungen, zu rekrutieren, um sie für Zwecke wie Zwangsprostitution, Arbeit, Kriminalität, Heirat oder Organraub auszubeuten. Eine weitere Form der modernen Sklaverei ist die Zwangsarbeit, also jede Arbeit oder Dienstleistung, zu der Menschen gegen ihren Willen unter Androhung von Strafe gezwungen werden. Der wirtschaftliche Gewinn aus der Zwangsarbeit versklavter Menschen beträgt jährlich 150 Milliarden Dollar. Aus diesem Grund gibt es viele wirtschaftliche Anreize für die Fortführung der modernen Sklaverei. Eine weitere Form der modernen Sklaverei ist die Schuldknechtschaft, die als die weltweit am weitesten verbreitete Form der modernen Sklaverei angesehen werden kann. Menschen in Armut müssen arbeiten, um die Raten zu bezahlen. Diese Menschen werden in Bezug auf Arbeit und Kredite kontrolliert. Eine andere Form der modernen Sklaverei ist die Kindersklaverei. Das heißt, wenn ein Kind für die Zwecke einer anderen Person ausgebeutet wird. Diese Zwecke können Kinderhandel, Kindersoldaten, Kinderheirat und häusliche Kindersklaverei umfassen. Eine weitere wichtige und unmenschliche Form der modernen Sklaverei ist die sexuelle Sklaverei. Zwangsprostitution ist eine Form der Sklaverei, die hauptsächlich in westlichen Ländern vorkommt, insbesondere in Westeuropa und Amerika, Osteuropa und Südostasien. Schätzungsweise 20% der Sexsklaven arbeiten in der sogenannten Sexindustrie. Sexueller Missbrauch kann auch durch Schuldknechtschaft entstehen, wenn die Opfer der Prostitution nachgehen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Eine weitere verbreitete Art der modernen Sklaverei ist Kinderarbeit. Schätzungen zufolge machen Kinder etwa 26% der modernen Sklaven aus. Obwohl Kinder legal bestimmten Arbeitsformen nachgehen können, werden aber viele dieser Kinder in Sklaverei und Halbsklaverei gesehen. Zwangsbetteln ist eine gängige Methode, bei der Kinder gezwungen werden, ohne ihre Zustimmung an der Arbeit teilzunehmen. Die meisten von ihnen sind Hausangestellte oder arbeiten in der Kakao-, Baumwoll- oder Fischereiindustrie. Viele von ihnen werden gehandelt und sexuell missbraucht. In vom Krieg heimgesuchten Ländern werden Kinder entführt und als Kindersoldaten an politische Fraktionen verkauft. Kindersoldaten sind Kinder, die vielleicht aus ihren Häusern verschleppt und von den Streitkräften zur Arbeit gezwungen werden. Streitkräfte können staatliche Streitkräfte, paramilitärische Organisationen oder Rebellengruppen sein. In diesen Gruppen können Kinder gezwungen werden, als Köche, Wächter, Diener oder Spione zu arbeiten. In diesen Gruppen werden sowohl Jungen als auch Mädchengruppen sexuell missbraucht. Die Vereinten Nationen gaben in einem Bericht vom 12. September 2022 bekannt, dass die Zahl der Menschen, die gegen ihren Willen zur Arbeit oder Heirat gezwungen werden, in den letzten Jahren auf täglich etwa 50 Millionen Menschen angestiegen ist. Dazu zählen rund 28 Millionen Zwangsarbeiter sowie 22 Millionen Menschen, die zwangsverheiratet wurden. Das Problem besteht in praktisch jedem Land der Welt. Die Coronavirus-Pandemie hat es noch verschärft. Die Zahl der Menschen in moderner Sklaverei ist in den letzten 5 Jahren erheblich gestiegen. 2021 waren 10 Millionen Menschen mehr betroffen als 2016. Frauen und Kinder sind weiterhin unverhältnismäßig stark gefährdet, heißt es in dem Bericht, den die Internationale Arbeitsorganisation ILO, die Organisation für Migration IOM und die Walk Free Stiftung, die sich gegen Sklaverei engagiert, etwa Mitte April in Genf vorlegten. Kombiniert mit den Auswirkungen des Klimawandels und bewaffneten Konflikten habe sich die Pandemie vielerorts verheerend auf Beschäftigung und Bildung ausgewirkt, schreiben die Autorinnen und Autoren. Die Konsequenz sei eine Zunahme extremer Armut und erzwungener und unsicherer Migration. Und Migranten seien mehr als 3-mal so häufig von Zwangsarbeit betroffen wie andere Menschen. Moderne Sklaverei kommt in fast allen Ländern der Welt vor, und zwar über ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg, heißt es in dem Bericht. Mehr als die Hälfte, also 52% aller Fälle von Zwangsarbeit und 1/4 aller Zwangsverheiratungen finden sich in Ländern mit mittlerem oder hohem Einkommen. Die meisten Fälle von Zwangsarbeit, also 86%, sind im privaten Sektor zu verzeichnen. Fast 1/4 der Betroffenen würden kommerziell sexuell ausgebeutet. In dieser Gruppe seien die meisten, 4 von 5 Frauen. Von denen, die zur Ehe gezwungen werden, seien gut 2/3 Frauen und Mädchen. Fast jeder 8. von Zwangsarbeit betroffene Mensch ist ein Kind. 3,3 Millionen. Mehr als die Hälfte von ihnen ist von kommerzieller sexueller Ausbeutung betroffen. Es ist schockierend, dass sich die Situation der modernen Sklaverei nicht verbessert, sagt der ILO-Chef Guy Ryder. Nichts kann das Fortbestehen dieser grundlegenden Verstöße gegen die Menschenrechte rechtfertigen. Grace Forrest, Gründungsdirektorin von Walk Free, sagte, »Moderne Sklaverei ist das Gegenteil von nachhaltiger Entwicklung. Dennoch bildet sie auch im Jahr 2022 noch die Grundlage unserer globalen Wirtschaft.«
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.